Wiederum einige Tage später begegnete ich dem Mann ein drittes Mal, begriff aber gleich mein Irrtum. Die reglose Silhouette, die ich da am Waldrand auf der anderen Seite der Lichtung sah, hatte keinerlei Ähnlichkeit mit ihm. Ihr Umriss, lang und schmal, ließ sich nicht mit seinem eher gedrungenen Körperbau in Einklang bringen, so wie ich ihn erinnerte. Zudem ging etwas Beunruhigendes, sogar Verstörendes von ihr aus. Dann aber war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich da drüben am Waldrand überhaupt etwas sah und nicht vielmehr einer Vorspiegelung meiner Fantasie erlag, wie es mir schon einige Male widerfahren war. Trotz der vielen Nächte, die ich nun draußen verbracht hatte, war eine Restunruhe in mir geblieben, die schnell in jedem Knacken, in jedem Schatten eine Bedrohung vermutete. Ich hatte mir deshalb angewöhnt, nach jedem Schreckensmoment beruhigend auf mich selber einzureden, so wie man beruhigend auf ein Kind einredet, das in der Zimmerecke ein Gespenst gesehen hat. Je länger ich so durch die Nächte streifte, desto überzeugender wirkte diese Stimme der Vernunft, denn sie hatte bislang ja immer recht gehabt. Es war mir ja nirgends so etwas geschehen und es hatte sich noch jedes Knacken und jeder Schatten als harmlos erwiesen. Aus diesem Grund widmete ich dem, was ich da auf der anderen Seite der Lichtung gesehen oder nicht gesehen hatte, keine weitere Aufmerksamkeit. Ich folgte unbeirrt dem Weg, dem ich erst in den Wald und dann auf Serpentinen immer höher führte, bis der Kamm erreicht war. Dort öffnete sich der Blick auf eine hügelige Landschaft. Ich lief querfeldein über Wiesen und Äcker und sah dann wie eine Erscheinung den schwarzen Turm einer Kirche vor dem Sternenhimmel. Er schob sich mit jedem Schritt, den ich den Hang hinaufkam, weiter in die Höhe. Ein Dorf lag schließlich vor mir, eine kleine Ansammlung von Häusern, in der nur wenige Lichter brannten. Die Kirche befand sich am Rand des Dorfes, direkt am Feld. Ich stieg über die alte Kirchhofsmauer und stand vor der offenen Tür eines Nebengebäudes. Drin war es so dunkel, dass man nicht sehen konnte. Ich ging zurück zur Mauer und setzte mich auf sie mit dem Rücken zur Kirche. Vor mir breitete sich die Wiese aus, über die ich gekommen war, und die in einer sanften Wölbung hinab zum Wald führte. Darüber erstreckte sich der Sternenhimmel. Klar, prächtig, funkelnd. Es war eine Nacht zum Glücklichsein, trotz der Kälte, die beim Einatmen in die Nasenflügel stach. Ich baumelte mit den Beinen und war versucht, irgendein Lied zu singen, es aus lauter Freude herauszubrüllen, bis der Wald und das Dorf hinter mir aufwachten. Nach einer Weile wurde mir dann aber doch der Hintern kalt. Ich aß eine Tafel Schokolade, stand auf, schulterte den Rucksack. Es war 2 Uhr in der Früh, ich rechnete, dass ich 3 Stunden von hier bis zum Bahnhof brauchte, ob um 5 Uhr schon wieder Züge fuhren, es war den Versuch wert. Ich war wieder bei den Serpentinen angekommen, als ich zwischen den Bäumen hindurch wieder einen Schatten sah. Diesmal war kein Zweifel möglich, dort unten lief jemand, und zwar in meine Richtung. Ich wäre weniger beunruhigt gewesen, wenn ich nicht 2 Stunden davor jene Figur auf der Lichtung gesehen hätte. Nun fiel mir auch wieder ein, was genau mich vorhin so verstört hatte. Der Mann, und es war ja sicherlich ein Mann gewesen, hatte zu mir rübergesehen. Er war am Rand der Lichtung gestanden, regungslos mit mir zugewandtem Gesicht. Ich hatte, so schien mir jetzt deutlich, die helle, ovale Fläche oberhalb seines schwarzen Torsos ausmachen können. An der Serpentinenkehre, die ich vor wenigen Metern passiert hatte, war eine kleine Lichtung gewesen, eigentlich nur eine Kreuzung, wo ein Waldweg im rechten Winkel auf die Schotterpiste traf. Dort hatte ich den Schatten eines Hochsitzes gesehen. Ich kehrte um. Die Leiter wackelte etwas, war aber stabil. Ich zog mich in die Kabine hoch. Die Kanzel hatte einen etwa 20 cm breiten Schlitz, der über die gesamte Breite der Vorderfront verlief. Ich lehnte mich vor und starrte durch ihn hinunter auf die Lichtung. Die Nacht war hell, die Bäume standen ja weniger dicht als anderswo. Man konnte deutlich die Stelle sehen, an der der dunklere Waldweg auf die hellere Schotterpiste traf. Auch die kleine Böschung an der Innenseite der Serpentinenkehre war deutlich zu erkennen, sogar die nackten, nass glänzenden Baumwurzeln dort. Es war verständlich, warum sich der Förster gerade diese Stelle für einen Hochsitz ausgesucht hatte. Links, leicht abfallend, verlief der Schotterweg. Dort würde, wen auch immer ich gesehen hatte, in den nächsten Minuten hochkommen. Ich verhielt mich still. Die enge Kabine verstärkte den Schall, sodass mir jedes Rascheln meiner Jacke in den Ohren dröhnte. Ich hatte den Rucksack abgenommen und neben mich gestellt. Wie sichtbar war ich hier oben? Sollte ich mich wegducken, sobald ich den Mann kommen sah? Ich wartete. Meine Knie begannen zu schmerzen, aber ich wagte nicht, mich umzusetzen. Warum kam der Mann nicht? Hatte er vielleicht gesehen, dass ich in die Kanzel gestiegen war? Beobachtete er mich gerade jetzt? Oder schlich er sich vielleicht sogar gerade von irgendwo heran? Ich nickte immer wieder für Momente ein. Ich träumte, schrak auf, nickte wieder ein. Alles vermischte sich miteinander. Die Sorge, die ich hier oben in der Kanzel empfand. Die wunderbare Erleichterung, darüber einzuschlafen, endlich einzuschlafen. Das Bild der Lichtung, wie sie sich unter mir ausbreitete. Der Schatten, den ich vorhin am Weg gesehen hatte. Nichts davon hatte etwas Eindeutiges, Entschiedenes, klar Abgegrenztes, auch nicht in seiner Beziehung zu mir. Alles war vage und mehrdeutig. Sollte ich mich nun fürchten vor diesem Mann? Oder sollte ich mich nicht vor ihm fürchten? War es hier oben tatsächlich so kalt oder träumte ich nur, dass ich froh und mir Schauer über den Rücken liefen? In einer Sekunde war ich mir ganz sicher, dass ich mir den Schatten vorhin nur eingebildet hatte. Und in der nächsten sah ich den Mann leibhaftig dort unten auf dem Schotterweg stehen. Er trug einen Hut wie ein Gangster. Er war auch bewaffnet. Doch er schoss nicht auf mich, sondern auf ein Reh, das sich zwischen den Bäumen zeigte. Unterhalb dieses Chaos aus Bildern und Gefühlen verdichtete sich irgendetwas, nahm irgendetwas Gestalt an. Eine harte, kalte Erkenntnis, die schließlich an die Oberfläche stieg, alles andere verdrängte und sich in Absolutheit vor mich hinstellte. Ich war alleine, vollkommen alleine. Natürlich wurde ich geliebt von meiner Frau, meinen Kindern, ebenso wie ich sie liebte. Ich hatte Freunde, ich hatte Bekannte, doch im entscheidenden Moment, nämlich wenn ich sterben würde, würde ich alleine sein. So wie jeder andere Mensch auch. Nichts würde mich davor bewahren können. Im Krankenhaus, in jener Nacht nach der Operation, hatte ich dieses Wissen nicht ertragen können. Ich hatte die Schwester um ein Schlafmittel gebeten. Doch jetzt, auf dem Hochsitz oben, eingesperrt in meine kleine Kammer, hatte ich den Mut, ihm endlich ins Gesicht zu sehen. Es war vollkommen gleichgültig, ob dort draußen nun wirklich ein Mann herumschlich oder nicht, ob ich vorhin nun wirklich einen Schatten gesehen hatte oder nicht, das spielte gar keine Rolle. Aber dies, nämlich dem Urschrecken ins Gesicht zu sehen, das war wichtig, das war wesentlich, deshalb war ich hier. Ich war hellwach, noch dazu aufgeregt, wie jemand, der endlich nach langem Grübeln eine komplizierte mathematische Formel verstanden hat. Alles lag klar vor mir. Ich war alleine. Das war die grundlegende Tatsache meines Lebens. Wenn ich ihr ins Gesicht sah, wenn ich nicht auswich, sondern standhielt, was sollte mir dann noch passieren? Was sollte mich dann noch erschrecken? Ich kletterte aus der Kanzel heraus, zog den Rucksack heran, schulterte ihn, indem ich mich erst mit der einen, dann mit der anderen Hand an der Leiter festhielt und stieg hinab. Der wahre Schrecken war nicht der Mann, den ich mir vielleicht nur eingebildet hatte, sondern der wahre Schrecken war die Leere um mich herum. Die Nacht war leer. Hier war niemand. Die Bäume hatten mit mir nichts zu tun. Der Himmel da oben mit seinen lieblichen Sternen, seinem lieblichen Mond, hatte mit mir nichts zu tun. Der helle Schotterweg, den ich hinablief, hatte mit mir nichts zu tun. Ich war hier nur ein Gast, ein Schatten, eine vollkommen unwesentliche Entität, bedeutungslos, nichtig. Ich trat auf die große Lichtung hinaus, auf der ich vorhin den Schatten gesehen hatte. Nichts konnte mir jetzt gleichgültiger sein. Ich tat etwas, was ich aus gutem Grund noch nie auf einem meiner nächtlichen Streifzüge gemacht hatte. Ich steckte mir Kopfhörer ins Ohr und schaltete Musik ein. Die dritte Symphonie von Bruckner, die majestätischste Musik, die ich kenne.